Wie sah das aus? Habt ihr 3 Stunden am Tisch gesessen und der das erste Wort gesprochen hat, hat verloren? Oder wie war das?
Nee, der als erster die Klappe gehalten hat, hat verloren.
Herzlich willkommen zur 2. Staffel von Disco 80 und ich kann es gleich sagen, wir beginnen mit einem absoluten Highlight. Es gab keine Band, deren Album ich in den Jahren 1984 und 1985 häufiger gehört habe. Und der Mann, der heute hier ist, war für mich eine Art Stilikone, was so weit ging, dass mein erster Künstlername mehr als nur deutlich von seinem inspiriert war. Er ist Songwriter, Keyboarder und Produzent, war Gründungsmitglied von Alphaville, bis 2003 auch in der Band. Heute spielt er in der Band Atlantic Popes. Herzlich willkommen, Bernhard Lloyd.
Hallo. Hallo Christian, hallo Thomas.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Erstmal.
Hi, ich bin froh hier zu sein. Freue mich auf diesen Podcast.
Wie du weißt, fangen wir immer an, das haben wir in der 2. Staffel auch beibehalten, dass jeder Gast von sich 3 Dinge erzählt. 2 davon sind eine Wahrheit und eines ist eine Lüge. Also die Bühne gehört dir.
Ich erzähle mal 3 Sachen so aus meinem Leben, ne, aus meiner Vergangenheit, die so aufeinander aufbauen. Also in meiner späten Jugend habe ich auf Familienfesten als Alleinunterhalter gespielt und mir Taschengeld dazu verdient. Dann habe ich mein Interesse für Synthesizer entdeckt und habe in einem Volkshochschulkurs, den mir meine damalige Freundin geschenkt hat, den Umgang mit Synthesizern gelernt, um dann in der ersten Begegnung, die die 3 Alphaville-Mitglieder Frank, Marion und ich hatten, bei dieser ersten Begegnung in den ersten 4 Stunden einen Song zu schreiben, der Forever Young heißt.
Okay, das ist ja sehr spannend. Wir sind gespannt auf die Auflösung am Ende des Podcasts.
Eine von diesen 3 Sachen stimmt nicht.
Genau. Wir sind gespannt, welche von den 3 Sachen nicht stimmt. Ich habe so eine Vermutung, aber wir werden es sehen.
Aber ich muss erstmal zurückfragen, Thomas, welchen Künstlernamen hattest du dir ausgedacht, der an meinen angelehnt ist?
Albert Lloyd, aber mit DT geschrieben hinten. Unter dem Namen habe ich tatsächlich auch die ersten CDs, also als Musiker in der Band No Kommt, war mein Künstlername immer Albert Lloyd und das war auch mein GEMA-Künstlername. Ich fand den Namen Lloyd so schön und eben, ich fand Alphaville toll und insofern, da denkt man ja nicht so viel nach, wenn man jung ist.
Die ganze Wahrheit ist, dass er heimlich gehofft hat, dass die GEMA-Rechnungen vertauscht werden und er deine bekommt. Deswegen hat er das wahrscheinlich gemacht.
Hattest du das Lloyd denn auch mit Doppel-L geschrieben?
Wenigstens? Ja, natürlich. Mit Doppel-L-O-Y-D-T mit T dann allerdings hinten. Ne? Ich wollte das dann doch ein bisschen ab.
Nicht zu fassen. Also genau für solche Sachen ist Boris Becker gerade ins Gefängnis gegangen. Das ist mir völlig im Klaren drüber. Ne?
Also das mit diesen Künstlernamen, das war ja nur ein Spiel. Also das war ja nicht wirklich ernst. Also wir hatten irgendwie halt diesen Plattenvertrag und es war klar, dass wir jetzt irgendwie eine Single veröffentlichen, Mitte 83. Wir saßen irgendwie im Café Swing am Neulendorfplatz in Berlin und haben irgendwie überlegt, wir bringen jetzt eine englischsprachige Single raus und es könnte ja sein, dass die im Ausland gehört wird und wir können unmöglich mit den Nachnamen Schierbaum, Gößling und Sorgatz irgendwie als internationale Band irgendwie auftreten. Das geht ja gar nicht. Also und haben dann irgendwie eine Liste gemacht mit Namen, die uns irgendwie einfielen, die irgendwie spannend waren. Und ich fand dann halt dieses Lloyd mit dem Doppel-L, das fand ich irgendwie total interessant. Mhm. Also es gab dann auch 3 Assoziationen. Also einmal diesen Stummfilmkomiker Harold Lloyd, dann Hapag Lloyd und Lloyds Versicherungen. Und das mit den Lloyds Versicherungen war natürlich irgendwie so ein bisschen kritisch, weil ich stehe eigentlich auf Versicherung, aber da ich in der Band immer so ein bisschen der Nüchterne war, passte das dann auch irgendwie. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und der Vorname ist ja sozusagen mehr oder weniger gleich geblieben. Aber Bernd kennt im Englischen natürlich auch keiner so richtig.
Wenn ich jetzt den Anfang deiner Geschichte gerade richtig interpretiere, habt ihr da losgelegt, wahrscheinlich auch mit einem gesunden Maß an Naivität? Und bist du dir im Klaren darüber, und das ist meine eigentliche Frage, bist du dir im Klaren darüber, dass ihr wirklich von wem auch immer geküsst wurdet, dass das sofort so dermaßen gezündet hat? Bist du dir im Klaren darüber, dass ihr wirklich da den totalen Jackpot gezogen habt?
Da bin ich mir sowas von drüber im Klaren, das glaubst du gar nicht. Also ich bin mir über beide Aspekte, die da drin sind, bin ich mir komplett im Klaren. Also zum einen, dass wir aus einer naiven Leidenschaft oder aus einer leidenschaftlichen Naivität angefangen haben, was zu machen, ohne Ahnung zu haben. Also wir hatten nur den Plan, was zu machen. Das war die Musik zu machen und die Leidenschaft von dem, was wir gehört hatten, also was sozusagen wir aufgesaugt hatten Ende der 70er, Anfang der 80er. Also den Spirit, dieses Punk, New Wave, Elektronik, Synthpop, also die ersten Sachen, die da irgendwie kamen, die haben uns halt einfach so geflasht und uns halt auch klar gemacht, wir können auch, ohne dass wir irgendwelche Solo-Gitarren-Skalen spielen können oder auch nur Ahnung davon haben oder überhaupt, können wir tatsächlich Musik machen, das geht. Also heutzutage macht jeder mit dem Laptop irgendwie Musik, aber so einfach war es damals halt noch nicht. Aber es gab die ersten Maschinen und wir haben halt losgelegt und das umgesetzt, was wir irgendwie in unserer Vorstellung im Kopf hatten, also in unserer Fantasie.
Kannst du dich noch daran erinnern, als ihr so die ersten Sachen gemacht habt, wie Big in Japan? Hast du in dem Moment gewusst oder geahnt, ey, das ist cool, das ist richtig cool und das könnte auch international erfolgreich sein? Oder hast du gedacht, okay, gefällt mir gut?
Also das wirklich exakt in die richtigen Worte zu kleiden, ist schwierig. Also von Charts und international Erfolg hatten wir keine Ahnung. Also das war weit weg. Also wir haben uns als Underground gefühlt. Also ich war damals DJ im Forum Enger. Da haben Bands wie Einstürzende Neubauten etc. gespielt. Also das Wort Charts war mir völlig fremd. Das war ganz weit weg. Wir haben halt irgendwie festgestellt, okay, das klingt ja nach Musik, was wir machen. Und es gab Momente, und da gehört dieser Forever Young, als das entstanden ist, dieser Moment gehört dazu. In dem Moment, also ich hätte das damals nicht so gesagt, aber im Nachhinein muss ich das so sagen, das war so ein magischer Moment, wo du irgendwie weißt, hier in dem Moment, wo das entsteht, also wo klar wird, ah, das ist der Song, das ist die Melodie, dass das was Besonderes war und dass da Gänsehaut pur war, das war so. Und von diesen Momenten haben wir halt einige gehabt.
Habe ich heute immer noch, jedes Mal, wenn ich die Sachen höre.
Also ganz wichtig ist es dann halt, diese Momente sozusagen irgendwie einzufrieren, zu bewahren und irgendwie zu was zu machen. Und dabei haben wir halt wiederum tatsächlich einfach eine Menge Glück gehabt, weil wir mit den richtigen Leuten zusammengekommen sind.
Ja.
Das war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, also Mitte 83, als man uns dann sagte, unsere Kollegen in unserem Künstlerprojekt meinten, das ist irgendwie ziemlich gut, was er da macht. Wollt ihr nicht mal doch jetzt mal zu einer Plattenfirma gehen? Können wir mal machen. Wie kommt man da denn ran? Die Plattenfirmen sitzen doch sicher alle in Berlin. Ja, klar, wir fahren nach Berlin. Keine einzige Plattenfirma saß damals in Berlin. Ne? Das war so der Wunsch, aber es gab halt Verlage. Und wir haben dann dieses Demoband da vorgespielt. Und also wir haben in bestimmten Punkten sozusagen richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben gesagt, wir geben die Kassette nicht ab, sondern wir sind dabei, wenn das gespielt wird. Sonst geben wir die nicht ab. Da bestehen wir drauf. Und naja, und dann waren von 4 Leuten, die sich das angehört haben, wollten 3 das haben. Und der eine meinte, als er sich das angehört hat, Jungs, guckte uns an. Jungs, das ist das, worauf ich seit 2 Jahren gewartet habe. Mhm. 1983 waren wir immer noch so im Herbst der neuen deutschen Welle und irgendwie englischsprachige Bands in Deutschland gab es eigentlich nicht. Und na, der hat es halt gehört. Das war der Colin Pearson, der dann auch das Album mitproduziert hat. Dann sind wir ins Studio gegangen, haben das halt produziert und mit dem Wolfgang Loos zusammen haben die das wirklich verstanden, da was draus zu machen. Wir haben irgendwie insistiert, dass unsere Magic irgendwie erhalten bleibt. Und die haben halt sozusagen die gröbsten kommerziellen Fehler, die man so machen kann, irgendwie so weggeschliffen, ohne dass irgendwie an dem Kern irgendwas verändert wurde. Dann wurde eine Plattenfirma gefunden, also der Budde Verlag, bei dem wir das produziert haben. Die haben dann halt bei allen großen deutschen Plattenfirmen das angeboten. Dann ist auch da wieder glücklicherweise eine richtige Entscheidung getroffen, weil alle Plattenfirmen wollten natürlich Forever Young als erste Single rausbringen. Und nur eine Plattenfirma hat gesagt, nö. als erstes bringen wir Big in Japan raus. Und daraufhin hat sich unser Verleger, also der war der gleichen Ansicht, dann haben wir bei WEA, also heute Warner, damals noch WEA, die erste Single rausgebracht. Wie soll ich das sagen? Die haben gar nicht so fürchterlich viel gemacht, aber der A&R-Mann war sehr überzeugt davon und hat schon dafür gesorgt, dass so ein bisschen Radiopromotion gemacht wird und Fernsehpromotion. Und dann waren wir Anfang Februar 84 in so einer neuen ZDF-Jugendsendung-Serie, Flashlights hieß die. Da hatten die uns untergebracht. Das war die erste Sendung dieser Reihe, mittwochs abends 19.30 Uhr. Das klingt ja sehr, sehr detailliert, aber ich will an dieser Stelle sozusagen nur das mit dem Glück, dass mir das Glück irgendwie klar ist, was wir gehabt haben, weil du Jackpot sagtest. Das war eine Aufzeichnung und wir waren in dieser Aufzeichnung, also wie das damals noch so üblich war, waren wir nach 25 Minuten dran. Das bedeutete dann in der Realität, an diesem Mittwochabend, als das ausgestrahlt wurde, dass wir im ZDF um 19.55 Uhr auf Sendung waren. Wir reden über das Jahr 1984, wir reden über zwei Fernsehsender in Deutschland und auf dem anderen Fernsehsender lief zu diesem Zeitpunkt Werbung vor der Tagesschau. Wie viele Leute haben unseren Auftritt also in Deutschland gesehen? Eine ganze Menge. So, und da der Song nicht so ganz schlecht war.
Ja, es gibt schlechtere, würde ich sagen.
Genau, und das Auftreten dieser drei Knaben da mit ihren Wollpullovern, also auch darüber könnte ich natürlich Anekdoten erzählen, was diese Wollpullover auf sich haben. Das hat natürlich irgendwie für Aufsehen gesorgt und bumm, passierte es halt. Ne? Und wenn dann alles irgendwie stimmt, ne, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Song, mit dem richtigen, wie soll ich sagen, dem richtigen Spirit, also das war ja deine eigentliche Frage, ich bin mir dessen absolut bewusst, wie viel Glück wir auch gehabt haben. Da bin ich mir absolut drüber im Klaren.
Das hätte natürlich alles nichts genutzt, wenn ihr nicht den passenden Song gehabt hättet. Ne?
Völlig klar.
Ne? Manchmal passt der Arsch auf den Eimer. Ne?
Ja. Also eben, ich denke schon, dass die Produktion auch insbesondere von dem ganzen Album, die war halt für deutsche Verhältnisse, das war eine internationale Spitzenproduktion gewesen, finde ich immer noch. Also von dem, wie das klang, auch von den Texten, da hättest du jetzt nicht sagen können, ah, das ist jetzt eine deutsche Band. Ja, es war eine der ersten Bands, abgesehen mal von der Neuen Deutschen Welle, wo man jetzt gedacht hat, hey, sowas geht hier auch, Wahnsinn.
Das hängt natürlich ganz, ganz viel mit Marian zusammen. Also ich muss das einfach sagen, Marian Stimme ist absolut, finde ich, nach wie vor absolut außergewöhnlich und er trägt einen unfassbar großen Anteil dazu bei. Auch durch die Attitude. Also zum einen kann er für bestimmte Dinge die Obertöne, die er in seiner Stimme hat, da kann er natürlich nichts dafür. Das ist halt irgendwie einfach irgendwie Gott gegeben. Aber er macht halt wirklich ganz viel daraus und das mit dem Englischen, also deswegen klingt das natürlich auch Englisch. Das hat natürlich was mit der Sprache zu tun, damit, dass er erstens sehr sprachbegabt ist und das durchaus drauf hat. Aber da kam auch wieder herum der Colin Pearson, der nämlich Engländer ist und der im Studio gesessen hat und jeden Take, der nicht hundertprozentig britisch klang, den hat der sofort gecancelt. Also als kleines Beispiel, also er wollte auch, dass das britisch klingt, nicht amerikanisch. Mhm. Die erste Zeile von Forever Young, da singt Marian nicht Let's Dance in Style, sondern er singt Let's Dance in Style. Dieses Dance und Dance ist sozusagen der Unterschied zwischen britisch und amerikanisch. Und da wurde sehr, sehr, sehr viel Akribie draufgelegt, weil wir wollten auf jeden Fall, dass das nicht deutsch klingt, also das Ganze. Ja. Das war uns schon sehr wichtig.
Das hört man auch, finde ich.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Jeder, der ja angefangen hat, elektronische Musik zu machen und jetzt nicht gerade kindreicher Eltern war, der hatte ja das Problem, wie kommt er an Equipment ran, was auch einigermaßen klingt. Wie habt ihr das gelöst damals, bevor ihr ins Studio seid, also für euer Demo?
Also, ich habe ja als Alleinunterhalter gearbeitet und mein Taschengeld verdient. Zudem nach dem Abitur tatsächlich ein Jahr lang gejobbt. Und habe mir da dann meine ersten Synthesizer, einen Korg MS-20. Korg MS-20 war der erste Synthesizer. Gruß an Dirk Matten vom Synthesizer Studio Bonn, der hat mir das damals erklärt. Das Teil, also den spezifischen MS-20. Da habe ich mir noch einen MS-10 gekauft und einen SQ-10 von Korg und eine Dr. Risen und dann ging's los. Also Frank hatte einen Arp Odyssey und ein Hohner String Ensemble und das war das einzige polyphone Instrument, was wir hatten. Dann haben wir haben dann einfach was gemacht. Weil es ist ja nicht das Entscheidende, was du an Equipment hast, sondern es ist ja das, was du daraus machst. heutzutage, ihr seht das jetzt gar nicht irgendwie im Hintergrund hier mein Studio, man hat sämtliche Möglichkeiten und das macht die Musik nicht besser. Auf keinen Fall.
Dann müssten ja heute alle elektronischen Produktionen perfekt sein und super klingen und komplett durchgestylt sein.
Vielleicht klingen sie sogar, aber ob es Magie hat, ist die andere Frage.
Genau. Mhm. Die Plug-in-Welt hat keine Kreativität in diese Welt gebracht. Also
nicht so viel.
Deswegen müsste es ja 1 Million geilere Lieder geben. Nein. Ist aber nicht so. Weil jeder Honk kann ja irgendwie heute zu Hause sich ein paar Plugins runterladen und müsste die geilste Musik der Welt machen können. Ist aber nicht so. Ne? Also es gibt immer noch den Faktor Mensch. Und das ist auch gut ja. So, glaube ich. Ne?
Und eben die Magic Moments. Man hat diese magischen Momente, wo irgendwas Gutes passiert. Man muss sie dann eben aber auch erkennen. Mhm. Und dann eben festhalten. Ja. Mhm.
Das Video zu Big in Japan hat ja der Dieter Meier von Yellow gemacht. Wie kam das dazu?
Naja, wir brauchten halt ein Video und also ich weiß gar nicht mehr, wer den gefragt hat. Also da bin ich wahrscheinlich der Falsche. Vielleicht würde Marian das noch erinnern. Das war jedenfalls dann irgendwie so ein Angebot an uns. Ich meine, wir waren damals dann nach diesen ersten Wochen und innerhalb von 7 oder 8 Wochen Platz 1 in den deutschen Charts. Wir waren so ein bisschen am Drehen irgendwie so. Ich glaube, das kam von der Plattenfirma, dieses Angebot. Oder die haben bei dem nachgefragt, der hat dann ja gesagt. Und wir haben natürlich Hurra geschrien und haben dann mit Dieter Meier in den CCC-Filmstudios dieses Video gedreht. Und Dieter Meier hatte halt auch die Idee mit diesen Projektionen. Fanden wir ganz gut. Aber also ich erinnere mich daran, an diesen Videodreh wie in Trance. Also ich weiß, dass das passiert ist, aber es kommt mir eigentlich eher vor wie so ein Traum. Also ist das wirklich passiert? Also ich muss mir dann das Video angucken, damit ich glaube, dass das passiert ist. Also.
Dann ging es ja relativ schnell von mehr oder weniger 0 auf 100 im Tempo bei euch. Wie waren deine 80er Jahre? Da muss ja unwahrscheinlich viel passiert sein danach auch.
Also dieses Jahr 84, was eben durch die Albumproduktion, durch die Veröffentlichung der Singles, Sounds Like a Melody kam dann ja als zweite Single und dann mit dem Album halt Forever Young als dritte Single. Das war, ja, so eine Mischung aus Traum und Albtraum. Also wir waren halt die ganze Zeit unterwegs, quer durch Europa, gerade zur Albumveröffentlichung und zur Albumpromo. Wir waren nur in Hotels und im Flugzeug und in Fernsehstationen, in Radiostationen oder bei irgendwelchen Presseleuten. Damals gab es ja noch so richtige Flugtickets, diese schmalen Dinger mit den, mit den dünnen Durchschlägen. Da kriegten wir irgendwie so ein richtig dickes Ticket in die Hand und hatten, ich habe das irgendwann mal nachgezählt, innerhalb von 14 Tagen hatten wir, glaube ich, irgendwie 25 Flüge quer durch Europa. Also jeden Tag ein, zweimal im Flugzeug. Und ja, das ist wie im Flug natürlich vorbeigegangen und keinen Tag, ohne dass irgendwas passiert, also kaum Zeit zum Durchatmen.
Hat dir das gefallen oder?
Wenn du 24 bist, dann ist das natürlich erstmal total spannend. Also einen Tag erinnere ich mich, das muss im Mai 84 gewesen sein, da waren wir in Paris, hatten da irgendwie am Abend davor irgendwie einen Fernsehauftritt mit Big in Japan gehabt. Sind morgens in Paris zum Flughafen gefahren, nach Amsterdam geflogen, hatten da einen Fernsehauftritt mit Big in Japan, von Amsterdam nach Hamburg geflogen, hatten da ein Meeting mit unserer Plattenfirma wegen dem Cover von Sounds Like a Melody und sind dann noch von Hamburg nach Berlin geflogen und waren da abends im Studio und haben an dem Endmix von Sounds Like a Melody gesessen. Und da wohnten wir ja noch in Münster. Und dann saß ich abends in Berlin im Hotel und habe mich gefragt, wo genau bin ich heute Morgen aufgestanden? Also ich musste wirklich nachdenken, so, ach ja, heute Morgen war ich noch in Paris. Irgendwie. Mhm. Das ist spannend, das macht natürlich Spaß, das ist ja völlig klar. Also da kann man sich ja nicht drüber beschweren. Kurz vor Weihnachten, also ich glaube, es war sogar ein Heiligabend, 84, da saß ich dann mit Marian in unserer Community-Küche. Alle anderen waren schon irgendwie ausgeflogen nach Hause und Marian und ich saßen an diesem runden Tisch uns gegenüber und haben uns angeguckt und irgendeiner von uns beiden, ich weiß nicht mehr, wer es sagte, sagte dann, was war das denn? Also und dieses was war das denn bezog sich eigentlich irgendwie auf das ganze Jahr. Ne? Mhm. Naja, also das, was dann danach kam, war eben so ein bisschen das Aufwachen oder also mit dem zweiten Album war das dann ja alles nicht mehr so easy. Ne? Da fängt man an nachzudenken, dann kommt Druck von außen. Viele Leute reden einem da rein und wollen irgendwas und geben einem gute Ratschläge und Ja, wir müssen das jetzt international aufziehen. Warum? Der Produzent will mit euch arbeiten, ihr müsst jetzt nach New York. Okay, ja, wir müssen jetzt nach New York. Warum? Also solche Sachen, wo es dann schwerfällt, irgendeinem Druck von außen irgendwie standzuhalten. Du willst dich ja auch nicht einfach wiederholen und man kann ja auch nichts wiederholen. Ne? Ja. Also dieses zweite Album zu produzieren war schon relativ schwierig. Und mit dem dritten, da haben wir uns dann irgendwie zumindest besonnen, dass wir ein eigenes Studio brauchten und unsere ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt hatten, von diesem Learning by Doing, halt in so ein eigenes Studio zu packen, damit wir mehr Zeit haben, damit wir unlimitiert arbeiten können. Also das war so eine Art Durchatmen und so eine Art, ja, so in so einem Arbeitsmodus und so einem Beweismodus nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie beweisen, dass dieser Erfolg, den wir da mit dem ersten Album hatten, dass der irgendwie gerechtfertigt war. Also solche unterbewussten Sachen haben da sicherlich irgendwie eine große Rolle gespielt. Und wenn man dieses dritte Album mit dem ersten irgendwie vergleicht, so hörmäßig, dann kann man eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass das die gleiche Band ist, bis auf den Sänger. Also insofern habe ich, also die zweite Hälfte der 80er Jahre habe ich auf jeden Fall als sehr arbeitsam erlebt. Sehr, sehr fleißig. Also weniger so, dass wir das wirklich genossen hätten, also ne, diesen Erfolg, sondern der hat in gewisser Hinsicht eigentlich, also so empfinde ich das, Marian wird vielleicht was anderes sagen, aber der hat eigentlich mehr Druck erzeugt, als irgendwie irgendwas freigesetzt zu haben.
Du hast es ja eben schon mal so angesprochen. Ich hatte mich immer gefragt, warum ihr nach dem ersten Album oder warum ihr das zweite Album nicht auch mit dem Wolfgang Loos und Colin Pearson produziert habt. Eben weil ihr da reingeredet worden seid, das muss jetzt in die USA, oder wolltet ihr ohnehin was anderes machen?
Das ist eine äußerst delikate Frage.
Okay, er hatte keine Zeit.
An dieser Stelle muss ich sozusagen diplomatisch bleiben, weil ich sonst über bestimmte Leute irgendwie herziehen müsste. Der Druck kam von außen. Uns wurden halt Sachen schmackhaft gemacht, denen man, wo man nur schwer widerstehen kann. Ne?
Zum Beispiel? Also,
naja.
Koks, Nutten?
Nee, gar nicht. Nein, man wusste ja, dass wir irgendwie auf, wie soll ich sagen, auf bestimmte Sachen musikalisch irgendwie stehen. Ne? Und kleine Beispiele kann ich nennen. Da kam dann unser Manager und meinte, Steve Thompson will euch produzieren. Steve Thompson hatte gerade Mick Jagger und David Bowie Dancing in the Streets produziert. So, wenn der Name David Bowie in unserer Gegenwart fällt, dann, ja klar, unbedingt, müssen wir machen.
Da muss die Unterwäsche gewechselt werden, oder?
So ungefähr, ja. Dann sind wir halt nach New York geflogen und haben da mit Steve Thompson, und ich muss mich wirklich zusammenreißen, damit ich nichts Böses sage. Also er hatte einen sehr guten Engineer, der die ganze Arbeit gemacht hat, während Herr Thompson eigentlich die ganze Zeit nur am Flipper gestanden hat. Also rückblickend, das war schon 1985, nee, das war schon 1986, das war Anfang 86. Ja. Also diese zwei Wochen in New York waren für mich eigentlich die beiden schrecklichsten in der gesamten Alpha-Wild-Zeit. Also das war ein absoluter Horrortrip. Ja. Ich habe mich da sowas von unwohl gefühlt. Und also die zwei Songs, die da entstanden sind, waren, also die da produziert wurden, entstanden sind wesentlich vorher, waren Dance With Me und Fantastic Dream. Dance With Me haben sie noch irgendwie einigermaßen hingekriegt. Aber das hätten wir auch mit Wolfgang Loos in Berlin im Studio 54 mindestens genauso gut gemacht. Und diese zwei Wochen da in New York, die haben, ich glaube, damals hätte man für 120.000 Mark hätte man ein kleines Einfamilienhaus gekriegt, oder?
Sicherlich.
Ja. Na, das war dann eben, also ich habe das nicht als besonders spaßig empfunden. Und ich fand das dann auch nicht, ich fand das nicht toll, irgendwie dann mit Steve Thompson in New York in irgendwelchen Diskos zu stehen und da so zu tun, als wären wir Popstars. Also das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ja.
Hast du das damals auch zum Ausdruck gebracht oder hast du das über dich ergehen lassen quasi?
Wir waren ja nach wie vor sehr grün hinter den Ohren. Und also man nimmt das erstmal auf, man nimmt es wahr und muss da erstmal sich fragen, ist das normal oder ist das nicht normal oder darf ich da eine abweichende Meinung zu haben? Muss das so sein, dass der Produzent nur am Flipper steht und irgendwelche Maulaffenpfeil hält und seinen Typen da arbeiten lässt und trotzdem steht sein Name dahinterher darunter? Ist das so? Ne? Also ich war das erste Mal in meinem Leben in New York. Ich meine, ich komme aus Ostwestfalen, also zwischen Teutoburger Wald und Wiengebirge. Da weiß man von sowas nichts. Ne? Und da hält man sich erstmal zurück. Also das kommt dann erst im Nachhinein. Im Nachhinein kann man dann einordnen, das war einfach grottig. Das war einfach voll daneben. Da könnte man dann auch so Sachen sagen wie, naja, der wollte halt irgendwie die Kohle mitnehmen, den interessierte Alpha will halt irgendwie da in Amiland, interessierte den halt überhaupt nicht. Das war für den halt irgendwie nur so ein Job. Ja, auf solche Sachen könnte man alle kommen. Ja. Naja, also für uns war es halt natürlich unser Herzblut steckte da ja drin. Ja. Mhm. Und wirklich unsere Arbeit, also unsere Zeit, unsere gesamte Leidenschaft. Und also alles das, was beim ersten Album sozusagen wie aus Magie alles wunderbar funktioniert hat, war bei dem zweiten Album alles ein bisschen schwieriger, ne, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und dann beim dritten Album haben wir uns halt zusammengerissen. Das dritte Album haben wir ja mit Klaus Schulze gemacht, ja, der gerade leider vor ein paar Tagen verstorben ist, was mich ziemlich traurig gemacht hat, weil die Zeit, die wir mit ihm da verbracht haben, also diese Produktionszeit für den dritten Album waren 2 Jahre, die er da mit uns verbracht hat. Das war eine total schöne Zeit. Also die Erfahrung mit Klaus Schulze war super, absolut.
Glaube ich, auch ein toller Typ, ne?
Absolut. Also anders, als man vielleicht denken könnte. Also, ne, also damals hatten wir dieses Bild von dem langhaarigen, esoterischen Typen. Aber nein, Klaus war eher Biertrinker und Fußballfan. Und man kam über... Wenn man über Bayern München redete, kam man eher zu einem lustigen Gespräch als über irgendwelche esoterischen Themen. Also Klaus war ein echter Kumpel. Also das kann man nicht anders sagen.
Wieso Bayern München? Bist du auch Fußballfan?
Selbstverständlich. Warum wollte ich dieses Interview eine Stunde vorverlegen?
Das habe ich mir fast so gedacht, weil du Frankfurt gucken möchtest.
Habe ich das verpasst?
Da habe ich mir gedacht, das passt irgendwie komisch zusammen.
Ja, ich weiß. Also ich bin aber nicht Frankfurt-Fan, sondern ich habe den Namen eben gerade schon gesagt, will den nicht breitwalzen, ne, weil ich wohne ja hier nördlich des Weißwurst-Äquators und da darf man das nicht so laut sagen, dass man, also zu meiner Entschuldigung, ich bin seit meinem 9. Lebensjahr Bayern-Fan. Mhm. Und damals war das noch nicht so, wie das heute alles so ist, dass Bayern...
Bei mir brauchst du dich nicht entschuldigen.
Weiß der Therapeut davon?
Der Therapeut? Was soll ich da jetzt zu sagen? Da muss ich was sagen. Weil... Also ich bin tatsächlich mein eigener Therapeut. Das hätte ich auch noch unter die Wahrheit- und Lügennummer packen sollen, dass ich irgendwie Hobbypsychologe bin und in meinem sozialen Umfeld alle durchleuchte und ihnen helfe und so weiter. Nee, das ist, also mein innerer Therapeut weiß davon, von diesem Bayern-Ding.
Da können wir uns mal dann sonst noch unterhalten. Ich bin seit meinem 5. Lebensjahr Fan von FC Bayern, bedingt durch die Weltmeisterschaft 1974. Da konnte man nicht anders, da Sepp Maier,
genau.
Müller und Breitner. Und es war einfach, ja.
Guck, bei mir war es schon 1969, ne? Also da waren die im Prinzip die gleichen Namen. Ich habe vor dem elterlichen Röhrenradio im Wohnzimmer gesessen, samstags nachmittags. Und wenn die Reporter dann mit so einer Ehrfurcht von Beckenbauer und Müller sprachen, dann war man dann einfach weg, ne? Und wobei ich konnte mich nie entscheiden zwischen Mönchengladbach und Bayern München, weil ich habe das erst als 9-Jähriger nie auseinandergekriegt, was Mönchengladbach und Bayern München, wo da der Unterschied ist. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das nicht München, sondern München heißt.
Mhm. Bernhard, du bist Ostwestfale, ist das richtig?
Das ist völlig richtig, ja.
Und die Leute, die da bei dir wohnen, die wissen das?
Wie meinst du, dass sie Ostwestfalen sind oder dass ich Ostwestfalen bin?
Nein, dass du Bayern-Fan bist. Also wohnst du jetzt auch wieder in Ostwestfalen? Nein, oder?
Ich wohne am östlichen Stadtrand von Berlin.
Okay. Okay, weil die würden dich da auch jetzt nicht mehr reinlassen, glaube ich.
Nee, also wahrscheinlich nicht. Also ich war auch damals der einzige Bayern-Fan, das stimmt. Also da in meiner Heimat. Aber ich kann dann immer sagen, dass ich, also meine Zweitlieblingsmannschaft ist Arminia Bielefeld. Und da Bayern ja Serienmeister ist, wenn Arminia gegen Bayern spielt, bin ich natürlich für Arminia, damit die nicht absteigen. Aber gut. Nee, auf diese Herkunft lege ich natürlich großen Wert, da nördlich des Teutoburger Waldes, weil das ist ja eine Gegend mit großer Historie. Wir haben ja damals schon verhindert, dass die Römer da über den Teutoburger Wald kommen und sie zurückgeschlagen. Bis heute ist das da eher protestantisch.
Weil er sie mit den verdammten Externsteinen beworfen
hat. Ja, genau.
Ah ja. Ich war am Samstag auf einer Veranstaltung, wo Uli Hoeneß gesprochen hat, den ich ja wirklich auch sehr, sehr, sehr schätze. Der hat ein paar wirklich ganz, ganz schlaue Sachen gesagt auch. Es ging um das Thema, wie führt man ein Unternehmen, und er hat mal ganz kurz so einen Einblick gegeben, wie er das Unternehmen Bayern München damals geführt hat, und sagte, die erste Regel für einen guten Chef ist, und das ist auch die wichtigste Regel, viel mehr muss man gar nicht wissen, ist, dass die Bürotür immer auf sein muss. Dass jeder Angestellte zu jeder Zeit davor sprechen kann. Und er sagt, er hätte sich dann auch gerne mal eine Stunde mit dem Greenkeeper unterhalten darüber, ob die neue Bestellung an Grassamen denn wirklich 1.200 Euro kosten muss. Und ich glaube ihm jedes Wort, ehrlich. Also ja. toller Mann, muss ich echt sagen.
Deswegen ist Lothar Matthäus auch kein Greenkeeper geworden bei Bayern.
Na, über Uli Hoeneß, das ist natürlich ambivalent. Also er hat natürlich auch seine wirklich negativen Seiten. Gar keine Frage, ist ja schwer umstritten. Also, und das verstehe ich auch. Aber er hat eben tatsächlich seine Qualitäten. Und dass er diesen Verein so in dieser Art so groß gemacht hat, ohne dass da das, soll ich sagen, das Saudi-Geld irgendwie dahinter steckt, obwohl sie da jetzt auch irgendwie Kontakte haben. Aber er hat das sehr solide gemacht. Das mit der offenen Bürotür kann ich mir gut vorstellen, damit auch jeder mitkriegt, ja, was da für eine Stimmung rauskommt und dass da keine geheimen Sachen passieren. Ja, das ist völlig richtig.
Er ist eigentlich auch so eine Art Ostwestfale, habe ich gedacht. Also sehr, weil in Ostwestfalen wird ja auch immer unterstellt, latent oder nicht latent unterstellt, dass sie sehr, sehr bodenständig sind.
Ja.
Da wird ja auch durchgesprochen, ne? Also wenn du da irgendjemanden irgendwas fragst, dann kriegst du auch eine Antwort. Ob dir die dann gefällt, ist dann was anderes. Aber du kriegst auf jeden Fall eine Antwort und du kriegst eine ehrliche Meinung. Und also ich weiß die Ostwestfalen sehr, sehr wohl zu schätzen auch.
Vor allen Dingen sind sie natürlich auch stur, ne? Mhm. Also Marian ist auch Ostwestfale und wir haben uns des Öfteren Wettkämpfe in Sturheit geliefert.
Wie sah das aus? Habt ihr 3 Stunden am Tisch gesessen und der das erste Wort gesprochen hat, hat verloren? Oder wie war das?
Nee, der als erster die Klappe gehalten hat, hat verloren.
Sehr schön, sehr schön. Auch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Wie ist dein Verhältnis heute zu Marian?
Wie viele Stunden Zeit haben wir?
Es hängt an dir.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das jetzige Verhältnis ist erstmal sehr, sehr gut und so freundschaftlich, wie es vielleicht noch nie war. Ja? Und das hängt aber natürlich mit der Zeit zusammen. Also wir sind uns beide darüber im Klaren, dass jeder den anderen ziemlich gut kennt und dass es in jedem von den Leben kaum einen anderen gibt, der einen so gut kennt. Also wie so eine ganz langjährige Ehe. Also dessen sind wir uns bewusst. Vieles ist aber natürlich auch unbewusst. Wir wissen, dass wir Sachen miteinander erlebt haben, die andere Leute nicht miteinander erleben. Und dass man die nicht mitteilen kann. Also das kann man einfach irgendwie gar keinem klar machen. Wir sind uns aber irgendwie dessen bewusst. Wir sind uns natürlich auch darüber bewusst, dass wir nicht in allem einer Meinung sind. Zwei verschiedene Typen, die total... Also stur. Und wo, wenn es denn passt, wenn der magische Moment da ist, ergänzt sich das und es kommt was Wunderbares dabei raus. Aber es gibt eben auch Momente oder gab dann Momente in dieser Historie, wo dann wirklich die Fetzen fliegen. oder wo dann eben auch nichts, wo da nichts mehr geht, wo der eine den anderen blockiert. Und wenn man das von außen gesehen hat, hat man wahrscheinlich gedacht, sind die doof? Warum machen die sowas irgendwie? Aber aus dem Ganzen, aus dieser ganzen Historie ist halt irgendwie was erwachsen, was sozusagen eben auch unzerbrechlich geworden ist. Also wir verbringen nicht jetzt unser tägliches Leben miteinander, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, wissen wir beide, wer derjenige ist, der einen auf jeden Fall hilft. Also oder sofort da wäre. Ja, das ist einfach nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich meine, wir haben nicht täglich Kontakt, aber ziemlich viel Kontakt, weil wir gerade in den letzten Jahren das intensiviert haben, den Backing-Katalog irgendwie aufzuarbeiten mit den ganzen Remaster-Geschichten und haben dadurch viel miteinander zu tun. Und ja, das fühlt sich einfach total gut an. Also besser als vor 25 Jahren. Also das hat natürlich auch mit der Distanz zu tun, dass jeder das machen kann, was er irgendwie will. Und also Marian ist halt ein Bühnentyp, der will halt auf die Bühne und will das live performen. Und wenn ich irgendwas nicht will, dann ist das auf die Bühne. Und ich sitze halt lieber im Studio und öffentlichkeitsscheu eher. Also dass ich hier jetzt ein Interview mache, ist ja schon, also ich muss mich jetzt nicht verbiegen, aber es ist halt nicht jetzt so, dass, wo ich mich nachsehne oder so, ne? Während Marian ist jetzt auch nicht interviewgeil, aber er ist bühnengeil auf jeden Fall. Dem würde er wahrscheinlich zustimmen. Und ja, das ist mir halt nicht so wichtig. Das war einer der Hauptgründe, weshalb das irgendwie auseinandergegangen ist damals. Also, was heißt das eben? Also, er macht sein Ding, ich mach mein Ding.
Wie war das mit dem Frank Mertens, der nach dem ersten Album gegangen ist? Was hatte der für einen Einfluss gehabt? Und warum ist er gegangen dann?
Boah, jetzt wird's ganz schwierig.
Tja, hier muss ich jetzt leider dazwischengrätschen. Wir werden die Antwort von Bernhard aber natürlich im zweiten Teil des Podcasts hören, der in 2 Wochen erscheinen wird. Und da erzählt er unter anderem auch noch, warum die Forever Young anders war als die Afternoons in Utopia. Und natürlich löst er noch seine 2 Lügen und die 1 Wahrheit auf. Es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig, das kann ich schon versprechen. Bleibt dabei und dann bis nächstes Mal.